man wundert sich nicht, dass rechte bis faschistische Kräfte KI irgendwie auch ganz nice finden.
KI, wir müssen sprechen.
Der Podcast mit Anna-Sophia Lumpe und Sebastian Eck.
Herzlich willkommen, Malte. Malte Engeler ist heute unser Gast. Dr. Malte Engeler. Mhm. Stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
Ich bin im Wesentlichen Jurist und auch digital politisch aktiv und beschäftige mich eigentlich mit allem, was an Techniktrends gerade durch die Hype-Maschinen getrieben wird und versuche das irgendwie juristisch und politisch kritisch zu begleiten.
Und dein Fachbereich im Jura?
Ich bin wahrscheinlich am ehesten Datenschutzexperte. Datenschutzrechtsexperte.
Okay. Da möchten wir heute mit dir ein bisschen drüber sprechen. Datenschutz
und Hype ist auch ein
KI.
Gutes Stichwort.
Hype ist ein sehr gutes Stichwort. Ja. Also wir wollen über Hype und KI sprechen und Datenschutz, wenn du Bock hast.
Ich bin gespannt.
Ja. Uns würde vielleicht ganz am Anfang mal interessieren, wie ist denn so deine Einschätzung von der aktuellen Situation? Also generative KI und Datenschutz.
Wo stehen wir da gerade?
Und geht das überhaupt zusammen?
Aha. Also, generative KI ist ein Sammelbegriff, unter dem man super viel verstehen kann. Und die Frage, geht das zusammen, wenn man das den Juristen fragt, ist immer so. Also, grundsätzlich geht das zusammen. Mhm. Und grundsätzlich ist generative KI, glaube ich, eine technologische Entwicklung, die nicht ganz so viel Shit verdient wie die Hypes davor. Also es gab halt in den Cycles davor Metaverse, Blockchain, Bitcoin, mhm. Web3. Das war weitestgehend wirklich luftleerer Quatsch. Mhm. Das war auch ziemlich einfach zu zerlegen. Das hat sich auch ziemlich einfach zerlegt. KI, also das, was in Anführungsstrichen KI genannt wird, diese ganzen Text-, Bild-, Videogeneratoren, die können schon ein bisschen was. Da ist so ein ganz klein bisschen was dran. Deswegen ist die Auseinandersetzung damit nicht ganz so eindeutig. Das sind irgendwie Venture-Capital-Leute, die wollen nochmal einen Quick-Buck machen und dementsprechend pumpen sie da jetzt irgendwie Aufmerksamkeit rein. Nein, da ist ein bisschen was dran und dementsprechend stehen wir da, glaube ich, an einer anderen Situation als bei den Hypes davor.
Also das bedeutet für mich, das ist eine nachhaltige Geschichte, die wird bleiben. Jetzt mal dahingestellt, ob uns das gefällt oder nicht. So höre ich es bei dir raus. Müssen wir dann einfach lernen, uns daran zu gewöhnen. So.
Das Wort nachhaltig würde ich niemals in Zusammenhang mit generativer KI verwenden, weil das eine der aktuell, also hart dabei, der Ölindustrie den Platz abzulaufen. Wer zerstört unseren Planeten am schnellsten und am effektivsten? Aber es ist sicherlich eine Technologie, die ihren Anwendungsbereich hat. Die hat sie aber schon lange. Also das ist ja auch Teil der Diskussion, dass die Leute, die seit 40 Jahren Computerlinguistics machen, dass die jetzt auf den Konferenzen sitzen und sagen, Leute, das ist jetzt alles nichts Neues. Was Neues ist, dass jetzt die Technologie so weit ist, dass wir da Rechenpower draufkippen, dass auf einmal bestimmte Anwendungsfälle für User möglich sind, die bisher in der Skala nicht möglich waren. Aber das, was wir Mustererkennung und neuronale Netze irgendwie nennen, das sind Technologien, ich glaube, ne, das im Medizinbereich zur Erkennung von irgendwie Diagnosen, das ist jetzt nicht erst seit OpenAI und ChatGPT ein Thema.
Okay, und wenn du sagst nicht nachhaltig, dann bedeutet das natürlich auch, die verwenden viel Energie, viel Wasser. Was hat es dann mit diesen Hypes-Botschaften auf sich, dass diese KI uns jetzt den Klimawandel erklären und lösen wird?
Also ich bin Jurist und
das geht schon in die gesellschaftliche Debatte.
Aber, philosophisch. Ich hab auch Meinungen, ich bin ja auch Mensch.
Du darfst im Podcast auch Meinungen haben.
Ja, absolut. Und, meiner Meinung nach sind diese ganzen Versprechen, also KI wird XYZ, so ein bisschen die Carbon Capture Narrative, nur eben auf KI bezogen, einfach in dem Versuch, die eigene Unwilligkeit von bestimmten gesellschaftlichen Kräften zu tarnen in, da kommt in Zukunft was, deswegen müssen wir uns jetzt damit nicht befassen. Also es ist eine leichte Ablenkung für die, die sehr technikgläubig sind, aber es ist natürlich, die denkst, das Klima wird keine Technologie retten, das Klima wird nur retten, indem wir unseren Verbrauch maßgeblich verändern.
Mhm. Aber da würde ja dann vielleicht auch von der generativen KI direkt die Antwort kommen, ja, mach mich halt aus. Dann ist alles cool. wenn wir dazu übergehen, immer größere Computer zu bauen, die größeren Verbrauch haben, die uns dann mitteilen, was wir eigentlich tun sollten, wird das wahrscheinlich nicht sein, ich bin die Lösung.
Ich bin sicher, dass Sam Altman angeordnet hat, dass sobald man ChatGPT irgendwie sowas fragt, da eine Musterlösung vordefiniert rauskommt, die ist garantiert nicht generiert, die ist vorher abgestimmt, damit das politisch Perfekte gesagt
wird. Nein, sowas geht? Oh mein Gott. Nein,
ich dachte, die ist total objektiv. Das ist doch eine ganz objektive Entscheidungsmaschine, oder? Nein, aber wir wollen ja auch nur über, vor allen Dingen über den Bereich Datenschutz natürlich sprechen. Und diese Meinungen dazu sind natürlich trotzdem wichtig. Aber mich interessiert eben, wenn diese Modelle auch durch Text- und Data Mining trainiert werden, dann habe ich jetzt vor kurzem erfahren, interpretieren viele Medienjuristen diese Text- und diese DSM-Schranke im Copyright so, dass es das Text- und Data-Mining von urheberrechtlich geschützten Inhalten auch für das Training von KI wohl dass sie die zulässt. Also das war das, was mir Medienjuristen mitgeteilt haben, gesagt, ja, wir interpretieren das so, dass das wahrscheinlich jetzt schon erledigt ist. Man darf urheberrechtliches Material verwenden, um KI zu trainieren.
Darf ich es mal in meinen Worten zusammenfassen?
Ja, klar.
Wir schmeißen nicht nur Energie und Wasser da rein, sondern auch das Wissen der gesamten Menschheit. Ist das okay?
Ja, und das europäische Urheberrecht wurde halt verändert. Genau. Und Meinung wäre jetzt, ist ein Verbrechen. Ich würde auch diese Meinung teilen. Aber warum, wo meine Frage hingeht, ist die, Gesetz den Fall, das ist so. Also das ist jetzt gesetzlich erlaubt gewesen. Da können wir Ihnen nichts vorwerfen. Was ist mit Daten, die geschützt sind? Weil die fallen ja nicht unter das Urheberrecht, sondern da bräuchte man doch immer die Zustimmung derer, deren Daten verwendet werden. Und zum Beispiel bei uns, SprecherInnen, die Stimme ist ja ein biometrisches Datum. Ist das korrekt?
Lass sie doch erstmal auf die erste Frage antworten. War das überhaupt okay, den gesamten Menschheitstrog auszukippen und zu sagen, oder?
Nee, das ist ja schon beschlossene Sache. Ja, meine Frage baut darauf
auf. Beschlossen klingt so, als hätte irgendein Organ mit hinreichender Legitimation für alle Menschen in einem fairen Prozess irgendwas entschieden. Mhm. Das ist, glaube ich, auf keinen Fall der Fall.
Aber die Gesetzeslage sagt?
Genau, die urheberrechtliche Frage ist, da bin ich ich nicht der perfekte Ansprechpartner für, das habe ich nur am Rande verfolgt. Es gibt Menschen, die vertreten, dass bestimmte Ausnahmen im Urheberrecht auch das Data Scraping für große Sprachmodelle umfasst und legitimiert. Kann man vertreten, kann man das Gegenteil vertreten. Aber du fragst jetzt richtig, ob das auch für den datenschutzrechtlichen Bereich gilt, ist eine ganz andere Frage. Und ich glaube, die Antwort war, dass okay, jetzt im rechtspolitischen wertenden Sinne, die wird in meiner Antwort mit einer Rolle spielen, aber um erstmal die Basics kurz zu klären, unterbrecht mich, wenn das ein Monolog wird oder so. Biometrische Daten ist ein Rechtsbegriff in der Datenschutzgrundverordnung. Das ist in Europa so die dominierende gesetzliche Regelung, wie wir mit Daten umgehen sollen. Und biometrische Daten sind deren Verarbeitung ist besonders streng geregelt. So, da sagte Anna gerade schon, das ist mit Einwilligung möglich, aber es gibt auch andere Ausnahmen, aber weitestgehend mit einer Einwilligung. Würde man das zugrunde legen, ist klar, wären zum Beispiel Teile dieses Datensatzes, die so in generative Modelle eingehen, wären das biometrische Daten, dann wäre das ein riesenrechtliches Problem, weil offensichtlich hat OpenAI von niemandem eine Einwilligung. So, und deswegen doktern die ganzen JuristInnen da auch mit viel Mühe dran rum, damit sie das irgendwie anders erklärt kriegen, damit sie das machen dürfen. So, aber noch einen Schritt zurück. Die Frage, ob das biometrische Daten sind bei der Stimme, die ist juristisch gar nicht so eindeutig, weil das, was das Recht eigentlich mit biometrischen Daten meint, ist nicht nur, dass das ein bestimmtes Merkmal einer Person ist, was am Körper hängt, so wie die Iris, der Fingerabdruck, die Stimme ist auch in dem Sinne etwas, was uns auszeichnet. Aber biometrische Daten sind immer nur dann biometrische Daten, wenn sie auch benutzt werden, um eine Person zu identifizieren. Also mein Foto, das ich jetzt von euch machen würde, ist nur dann ein biometrisches Datum, wenn es zum Beispiel, oder euer Bild, wenn ich es zum Beispiel bei einer Bank, bei einer Fernidentifizierung, Videoident irgendwie benutze. Dann wird daraus, dann wird es in diesen Zweck eingebettet, mich persönlich zu identifizieren. Das ist es nicht immer, ne, wenn ich ein Foto mache. So, eure Stimme ist es auch nicht immer. Wenn ich natürlich eure Stimme benutze, um zu sagen, irgendwie bei einer automatisierten keine Ahnung, Telefonbanking macht der Automat am anderen Ende, bitte sagen Sie jetzt Ihren Signalsatz und dann sagt er, alles klar, das ist genau die Stimme, die ich kenne. Mhm. Dann wird aus der Stimme was Biometrisches. Deswegen kann man darüber streiten, ob die Stimme, wenn die Eingang findet in solche Modelle, ob die eigentlich ein biometrisches Datum ist, weil die Modelle haben ja eigentlich nicht das Ziel, euch zu identifizieren. Mhm. Und deswegen kann man wahrscheinlich darüber reden, dass das nur in Anführungsstrichen normal geschützte Daten sind, aber auch normal geschützte Daten unterliegen ja Verarbeitungshürden. Und auch die sind so hoch, dass selbst wenn man aus dieser Zwickmühle rauskommt, Biometrik ja, nein, hat man eigentlich immer noch die gleichen Probleme. Deswegen ist das so ein bisschen eine Scheindebatte.
Mhm. Und das heißt, wir bräuchten gar nicht die biometrischen Daten, damit unsere Daten geschützt
sind. Gar nicht.
Okay.
Das ist der Kern.
Packen wir noch oben drauf. Gibt es noch gratis dazu. So.
Das macht es quasi noch viel, also das macht ist am Ende das Totschlagargument, dass wenn man die niedrigeren Hürden kriegt, sagt man ja gut, spätestens da seid ihr raus, weil Punkt. Aber das ist der schöne, ne, viele Leute finden das eine sehr blöde Regelungssystematik, aber das ist die schöne Grundkonzeption unseres europäischen Datenschutzrechts, dass wir grundsätzlich sagen, jedes personenbezogene Datum verdient Schutz. Und selbst meine Adresse, die Frage, wie ich heiße, sind alles im weitesten Sinne nicht besonders sensible Daten, aber trotzdem personenbezogene Daten. Mhm. Und die Erlaubnisregelungen, die sagen, unter welchen Bedingungen darf ich die eigentlich verarbeiten, die sind auch schon gar nicht so ohne. Und die einzige, die da eigentlich wirklich in der Masse greift, ist eine Regelung in der Datenschutzgrundverordnung, die so ganz schwammig formuliert ist und bei den Juristen so unter Interessenabwägung läuft. Das heißt, erlaubt ist, wenn es zur Wahrung geschäftlicher Interessen erforderlich ist und die Interessen der Betroffenen nicht überwiegen. Und diese Frage, das ist im Grunde, das ist dann ja quasi wie ein Deutschaufsatz für und wieder, da können alle irgendwelche Argumente reinbringen. Aha. Und dann komme ich natürlich, dann kommt ihr, dann kommt die Datenwirtschaft, dann kommt Sam Altman und die haben alle Ideen, was welche Gewichtung hat. Mhm. Und am Ende ist es die Frage, das Wissen des Internets wird privat angeeignet, unter ausschließliche Führungsgewalt von wenigen gigantischen Konzernen gestellt, die machen damit jetzt krass Kohle. Ist das eine Abwägung, wo wir sagen, das legitimiert die massenhafte Verletzung von eventuell geistigem Eigentum, die massenhafte Vernichtung von Ressourcen unseres Planeten? Für was? Für Wahrscheinlichkeitsmaschinen, die am Ende etwas ausspucken, was vielleicht in 90% der Fälle für Leute so als Content durchgeht, aber wirklich kreative Befriedigung auch niemandem verspricht. So, das ist jetzt, in diesem Raum bewegt man sich dann.
Und spielt das, macht das einen Unterschied, ob dann zum Beispiel auf diesen Daten tatsächliche synthetische Stimmen aufgebaut werden? Oder ob es ein Large Language Model ist? Oder ist es eigentlich egal? Oder ist meine Frage zu weit gefasst?
Ich kann sein.
Nee, aber auch das ist die dritte Frage.
Ob
ist
der eine Frage Output zu, dann eine Rolle spielt oder ob es mehr um den Input geht, meinst
genau,
du?
Genau, ja, also wenn, genau. Mhm. Wenn ich eine Stimme aus meiner Stimme generiere, ist das.
Das sind schon, also beim Input stellen sich ganz, ganz spannende Fragen, nämlich die Frage, darf überhaupt der ganze Kram aus dem Netz geholt werden und in diese riesen Maschine gekippt werden? Das ist die eine juristische Frage. Also wie kommen die Daten rein? Wer erlaubt das? Welche rechtliche Regelung erlaubt das? Und nach welchen rechtlichen Regelungen darf denn das, was dann später generiert wird, verwendet werden? Und was, wenn da falsche Informationen erzeugt werden? Mhm. Das ist auch nochmal rechtlich die zweite große Problematik. Mhm. Die stellt sich bei Texten ein bisschen eher, weil diese Textgeneratoren ja einfach regelmäßig einfach auch Quatsch erzeugen. Mhm. Weil die ja, die wissen, also diese Wortgeneratoren haben ja keine Vorstellung von Wahrheit, sondern die haben eine Vorstellung davon, was würde im Durchschnitt ein Mensch als Wortfolge erwarten. So. Und das ist eben, damit merkt man dann auch sofort, dass diese Generatoren natürlich die haben so eine gesellschaftlich-kulturell homogenisierende Wirkung, weil sie immer den Mittelwert aufspucken. Ja. Das heißt, deswegen kommen einem KI-Text auch immer so durchschnittlich originell vor. So
außer die Antwort auf den Klimaschutz, weil die ist ja vorgegeben.
Und ja,
die,
genau.
Super.
Die ist wahnsinnig gut verfasst. Haben wir die eigentlich hier? Ich google die parallel mal.
Ja, aber das ist ja auch dann genau das Problem, was du sagst, es ist immer der Mittelwert, aber eben auch der Mittelwert von dem, was drinsteckt. Ne?
Ja.
Also wenn da von einem Bereich wenige Daten drin sind, jetzt mal unabhängig, wo die hergekommen sind, ob die legal oder illegal in diesem Modell drin sind, das, was hinterher rauskommt, kann immer nur der Mittelwert von dem sein, wovon es gezehrt hat. Und was ist, wenn diese Daten zu Ende sind? Wo kommen dann die weiteren Daten her?
Was du sagst, geht so ein bisschen in die Richtung, haben wir eigentlich die nötigen Daten, um ein faires, gerechtes, gutes Modell zu bauen? Und darauf kann man dann eigentlich nur antworten, naja, wir haben halt keine gerechte, faire, gute Welt. Mhm. Und unsere Daten sind halt Abbild dieser Welt und die Welt ist extrem ungleich, extrem gewaltvoll. Mhm. Und das spiegeln die Daten halt wieder. Das heißt, eigentlich müsste man in ein Paralleluniversum gehen und da in der perfekten Gesellschaft deren Daten sich nehmen und dann quasi die ins Modell füttern. Dann hätte man vielleicht einen A-B-Test, um zu sagen, das wäre so unser Ideal, aber das haben wir halt nicht.
Nee, und natürlich haben wir das nicht. Ich weiß, das ist eine ideale Vorstellung, aber müsste das uns nicht wirklich zu denken geben, denn die Geschwindigkeit und die Kapazität dieser Modelle amplifiziert ja einfach nur diese Ungerechtigkeit. Also es ist ja noch schneller ungerecht als vorher, weil die Antworten viel schneller den Leuten zur Verfügung gestellt werden, ohne Kritikmöglichkeit, also jetzt Beispiel, jetzt diese Google-Suche, wo du halt eine Antwort erhältst. Du hältst nicht mehr, sie können sich diese 50.000 Links alle angucken, wenn sie ein kritikfähiger Mensch sind, wenn sie sich umfassend bilden wollen. Das hier ist die Antwort aus diesen 50.
Ich würde deutlich weitergehen als muss zu denken geben. Ich glaube, es muss also vehementen Widerstand eigentlich auslösen bei allen, die davon betroffen sind. Das sind wir in einer gewissen Weise alle. Ne? Die einen sind sowieso an der Grenze der Prekarität, irgendwie im kulturell, im schaffenden Bereich, textarbeitende Menschen, deren minimal noch rentable irgendwie Einkommen jetzt noch weiter runter rationalisiert wird, weil irgendwelche Kochrezepte jetzt auch KI generiert werden. Es gibt einfach, wie du sagst, die Auswirkung auf die auf das, was wir lesen, wird wahnsinnig homogenisiert, gibt ganz viel unbewusste, mittelbare Einflüsse, wie wir die Welt wahrnehmen, weil wir sie zunehmend durch Content wahrnehmen, der KI generiert wird und der einfach immer mehr so ein Mittelmaß der Gesellschaft abbildet. Deswegen gibt es auch viele, die sagen, im Grunde ist das, was KI ist, so das technologische Äquivalenz zu einer sehr homogen, gleichen Gesellschaft. Und das hat dann schon, also man wundert sich nicht, dass rechte bis faschistische Kräfte KI irgendwie auch ganz nice finden, weil sie dieses Ideal von der völkischen Einheit, also KI ist da ein schöner technologischer Wegbereiter und das sind alles, also im Grunde it's a thing, yes.
Soll ich mal kurz an dieser Stelle ChatGPT sagen lassen, inwieweit KI zur Lösung der Klimakrise beitragen kann oder eben auch nicht?
Künstliche Intelligenz, KI, hat das Potenzial, bei der Bewältigung der Klimakrise sowohl zu nutzen als auch zu schaden.
Hört, hört.
Hier sind einige der Möglichkeiten, wie KI helfen oder schaden kann.
Das sind 5 Seiten.
Kennen wir den Kollegen?
Nutzen von KI im Kampf gegen die Klimakrise.
Also kriegen wir den Kollegen namentlich benannt oder ist das eine uns nicht bekannte Stimme?
Nee, ich würde sagen, da ist zu viel Englisch mit drin.
Verwendet werden, um Stromnetze zu optimieren.
So, also er liest jetzt natürlich erstmal die Optimierung vor, aber er hat tatsächlich auch einen Punkt, dass die potenzielle Schäden durch KI unter anderem im erhöhten Energieverbrauch in unbeabsichtigten Folgen liegen und die Ethik und Ungleichheit bei vor allem Zugang der Technologie wird hier angeführt, nicht gegeben ist. So.
Das Problem an dieser Antwort ist so ein bisschen, dass dieses Modell bei KI natürlich alles, was wir so uns darunter vorstellen können, in einen Topf wirft.
Stimmt.
Und das ist auch in dieser Debatte um die, also ich hasse diesen Satz, ne, Chancen und Risiken. Das ist so wirklich extrem lazy. Ja, alles hat Chancen und Risiken.
Ja.
Gratuliere, Mr. Argumentierer.
Studiert was?
Wonderful. Dass zum Beispiel sowas wie Mustererkennung bei Röntgenbildern. Ist das, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das gerade eine problematische Verfärbung auf der Lunge und mit welcher Wahrscheinlichkeit nicht? Das sind Anwendungsszenarien, da hat aber auch schon seit, ich weiß nicht, wie lange das gemacht wird, niemand gesagt, das ist ein Problem. Natürlich kann man da auch nochmal sagen, wie kommen wir eigentlich an genug Röntgenbilder ran und gibt es da vielleicht im Forschungsdatenrecht was zu reformieren? Na, fein. Aber diese wirklich guten und auch gar nicht im Zentrum stehenden Anwendungsbereiche oder solche wie Mustererkennung, wann ist eigentlich der Energieverbrauch, zu welcher Tageszeit in Stromnetzen wie, wenn man da irgendwie eine Mustererkennung drüber laufen lässt und ein paar Erkenntnisse gewinnt, das ist ja nicht, davon reden wir ja nicht, wenn wir da über die Risiken und Chancen von KI reden. Wir reden ja von diesen gigantischen Sprach-, Text- und Videomodellen, die jetzt überhaupt in jedem Land Datencenter aus dem Boden stampfen lassen, wie früher Ölraffinerien die Landschaft irgendwie vernichtet haben. Mhm. Das sind die quasi Problemkinder. Und wenn man immer von KI spricht und dann quasi die guten Aspekte von KI mit in die Diskussion reinnimmt und die schlechten, aber im Grunde die schlechten sind alle bei dieser einen Form und die guten bei der anderen, okay, dann sollten wir vielleicht einfach auch gucken, dass wir darüber sprechen, Large Language Models. Lass uns darüber reden, wann brauchen wir die, wer braucht die, wer profitiert davon. Ja. Denn diese ganzen kleinen, winzigen, nicht groß skalierenden, spezifisch einsetzbaren KI-Geschichten.
Wie Mustererkennung, sagst du?
Ja.
Ja, genau. Mhm. Das sind ja auch nicht die, die irgendwie Unmengen an Ressourcen verschwenden. Mhm. Da stehen sich halt ganz andere Fragen. Mhm. Aber natürlich sagt Sam Altman, wenn er sein Produkt verkaufen will, nimmt er für sich das Goodwill in Anspruch, dass, weil das Label einfach KI ist, auf diese sektorspezifischen Kleingeschichten sind und die Leute, die das nicht unterscheiden, sagen, naja, hat ja recht, ist ja schon gut so.
Ja, das ist ja auch medial einfach sehr schwer, weil ja überall einfach nur das Wort KI verwendet wird. Also es ist ja bereits das Wort KI, künstliche Intelligenz, ist ja komplett falsch, nicht angebracht. Mhm. Das ist nicht passend. Und die meisten haben ja schon ein Problem zu verstehen, was diese Systeme eigentlich sind und was der Unterschied zwischen einem komplizierten und einem komplexen System ist. Und ja, muss man auch nicht verstehen. Mhm. Glaube ich nicht, jeder muss sich da mit der Technologie auseinandersetzen, aber wir haben aktuell so ein Bombardement von dem Wort KI, von der großartigen Möglichkeit und von der vermeintlichen Wahrheit dieser Zukunft. Mhm. Also die ist schon gesetzt.
Keiner bezweifelt mehr, dass es so kommen wird, dass jeder Job mit KI zu tun haben wird und manche sogar dadurch ersetzt werden.
Ja,
so, ne?
Das ist das, was jetzt kommt.
Es gibt einen schönen Begriff für, der ist aus dem Englischen entlehnt von einem ähnlichen Begriff von einem Sozialwissenschaftler. Das nennt sich AI Realism, also die Unfähigkeit, eigentlich die Narrative der KI-Industrie überhaupt noch in Frage zu stellen. Hm. Und das ist wirklich, wirklich eine fast unwidersprochen, wer wird jetzt ganz klug deutsch, hegemonielle Perspektive.
Sehr schönes Wort.
Bemerkenswert.
Ja. Erklär doch mal kurz.
Genau, ich möchte jetzt mein Sternchen hier. Ich möchte jetzt mein kluger Mensch-Sternchen.
Ja, ich wünsche, ich könnte so einen Daumen hochdrücken.
Unser erstes Podcast-Sternchen.
Wie du das immer für uns machst oder so. Ich habe schon mehrfach so einen Daumen hoch von dir gesehen. Wie drücke ich dir denn einen zurück? Einfach über die Kamera.
Ja, über die Kamera so. Hier, Daumen hoch. Nee, das genau das ist das Problem. Und ich frage mich, warum so viele gerade das kritisch hinterfragen, so ablehnen. Weil kritisches Hinterfragen bedeutet ja nicht automatisch komplette Ablehnung.
Wir lehnen es auch nicht komplett ab.
Nee, es geht nicht darum, es komplett abzulehnen.
Eindeutig sagen. So.
Ja, das ist genau der Punkt. Es gibt Bereiche, wir haben heute noch darüber geredet, Ampelschaltung. Ich würde mich sehr freuen, wenn es eine ordentliche Ampelschaltung gäbe.
Wenn es zwischen dem Knopfdrücken und dem Grünwerden für uns Fußgänger jetzt irgendeine Intelligenz gegeben hätte, hätten wir wirklich 2 Minuten Lebenszeit gespart.
Ey, wir haben 2 Schaltungen da gestanden.
So. Und das hätte uns effizient, oder war das effektiv? Nein, das wäre dann effizient.
Das wäre effizient gewesen.
Durch den Alltag gebracht.
Das hätte direkt einen Effekt auf uns gehabt.
Und keiner hätte wegen uns länger warten müssen oder was auch immer. Es war einfach, die Kreuzung war ja frei. Aber es macht halt keinen Sinn, an einer Stelle, wo man kreativ sich austoben darf und möchte, den Menschen durch eine Maschine zu ersetzen. Vielleicht kann man es so zusammenfassen. Das ist unser Standpunkt.
Das ist,
ne?
Meinung. So. Ja, das ist unsere Meinung. Ja.
Das ist,
was ist genau, deine Meinung?
Also ich kann eure Perspektive total verstehen. Ich bin ja in derselben quasi Situation, dass
Fußgänger?
Ich als Mensch auch. Auch. Genau. Als Mensch damit im weitesten Sinne, ich erschaffe ja Texte. Also als Jurist muss ich ja einfach sehr viel Texte formulieren. Und es gibt auch da natürlich Menschen, die jetzt dieses ganze Ding mit Legal Tech pitchen und sagen, wir schleichen so langsam, wir gewöhnen auch die Justiz daran, dass sie nicht mehr selber denken muss, sondern einfach verdient dieser Iraker Asyl in Deutschland? Fragezeichen. Und dann kommt die KI und sagt, ich habe mir mal die Erkenntnismittel der letzten 20 Jahre von, keine Ahnung, Amnesty und der UN und alles für das Herkunftsland Irak angeguckt und gemessen an deinen Parametern, Wahrscheinlichkeit 98%, ja oder nein. Dann sagt der Richter, natürlich ist das hier keine automatisierte Rechtsentscheidung, ich gehe da natürlich nochmal drüber. Aber der Gerichtspräsident, der sagt, mit KI können Sie ja doppelt so viel erledigen. Also sagt er, ich muss aber auch doppelt so viel erledigen. Also gucke ich halt nicht so ganz gründlich rüber, wie wenn ich nur so viel erledigen musste wie vorher. Mhm. Das heißt, der Effektivitätsgewinn geht natürlich nicht in die Verbesserung der einzelnen Entscheidung, sondern er geht dann in die höhere Schlagzahl. Und das sind so Situationen, auch da sind die Menschen, die, also weitestens im Recht arbeiten, auch irgendwie in einem Abwehrkampf ihre Geistesleistung irgendwie zu verteidigen gegen die Maschine. Was ich aber auch ganz spannend finde, ist, dass dieser Abwehrkampf, der ist ja historisch nicht neu, sondern immer, wenn es bestimmte technologische Fortschritte gab, ja, keine Ahnung, der mechanische Webstuhl, dann sind die ja nie dazu benutzt worden, dass man gesagt hat, okay, wir stellen einfach dieselben Anzahl von Hemden und Hosen her und können dafür die Hälfte des Tages malen, singen, tanzen, am Strand liegen. Sondern wir können einfach 12 Stunden arbeiten wie vorher und können doppelt so viele Hemden produzieren, die dann der Typ, dem die Firma gehört, verkauft und davon reich wird. Das heißt, diese Effektivitätsgewinne, die treffen meistens die in der sozialen Hackordnung unten stehen, ja sehr viel früher. Das sehen wir ja auch bei jeder technologischen Entwicklung, die dann zunächst zulasten derer ist, die eigentlich sowieso schon so. Und jetzt kommt es langsam bei uns an. So, und ich glaube, dass für mich ist das der Schluss. Eigentlich ist das ein Aufruf zu mehr Solidarität, weil den Kampf, den wir jetzt kämpfen, den wir vielleicht auf den letzten Metern gar nicht mehr verhindern können, weil da ist schon viel zu viel Boden verloren, den hätte man eigentlich bekämpfen müssen, gemeinsam mit denen, die schon seit 2 Jahren schreien, Leute, they're coming for us. Und bis es nur die waren und noch nicht wir wurden, haben wir sie ignoriert. Und jetzt, so von daher, ich glaube, dass das eine sehr viel größere, also eine größere Frage ist als nur die Kreativen, die sich jetzt wehren. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die davon bedroht sind, mit denen man im Grunde die Fragen gemeinsam bearbeiten muss.
Das ist natürlich, also selbst wenn, musste so lachen, als bei Amazon rauskam, dass deren in New York aufgestellter Rein-Raus-Shop, also man geht rein, man nimmt mit, was man haben will und dann kriegt man die Rechnung zugeschickt, ohne dass man jemals an der Kasse war, stellte sich dann raus, dass das lauter Kameras waren, die, waren sie nach Indien geschaltet?
In einem Videozentrum von Menschen ausgewertet wurden.
Genau, zu natürlich Pfennigbeträgen. Auch das wieder ausgelagert und ich meine, wahrscheinlich wäre es in den USA auch nicht super bezahlt gewesen, aber natürlich kein Vergleich mit einem Land, wo man dann Leute unter ganz anderen Bedingungen schuften lassen kann. Und ja, ich meine, das ist manchmal so ein bisschen mein Gefühl, ne, dass es natürlich nicht darum geht, dass unsere Kosten sinken als VerbraucherInnen, sondern dass einfach mehr Gewinn abfällt am Ende des Tages für weniger Personen. Und bei, ich meine, jetzt, wo es mich selber betrifft, wo es halt an die Kreativen geht, klar, da denke ich wahrscheinlich mehr darüber nach, aber es wird so oft dieses Beispiel gegeben, ja, und dann gab es keine Kutscher mehr und so. Und für mich besteht da doch immer noch dieser Unterschied, dass den Kutschern nicht ihre Kutschen weggenommen wurden und aufgemoddet und dann jemand anderem gehörten. Wohingegen bei uns die Situation ist und vor allen Dingen bei den ganzen Urhebern, dass deren Material genommen wurde und mit dem Material diese immer noch vorhandene Nachfrage jetzt halt von Maschinen substituiert wird.
Und deswegen ist,
das ist für mich ein Unterschied tatsächlich.
Ich glaube, das sind auch verschiedene Aspekte. Ich glaube, es gibt die in einer gewissen Weise eine Vergleichbarkeit insofern, als dass ihr, wie auch der Kutscher, ja eure Arbeitskraft verkaufen müsst an irgendwen. Das Studio gehört in der Regel nicht euch, sondern ne, ihr werdet halt einfach, eure Lebenszeit wird entlohnt, weil ihr was macht. Und was insofern gleich ist, dass, oder auch ich als in der Justiz arbeitende Person oder in dem Ministerium, dass wir uns in gewisser Weise immer diesem Druck ausgesetzt sehen, wie viel ist meine Arbeitskraft wert und welche Entwicklung führt dazu, dass sie entwertet wird. Ich glaube, das ist insofern, da sind die Perspektiven ähnlich. Aber es gibt auch den Unterschied, dass das, was wie ihr gerade beschreibt, dass da einfach irgendwer kommt und sich etwas aneignet, was bisher meins war, und dann davon profitiert, was bisher irgendwie allen gehörte, nämlich so die Texte im Internet, Kreativität. Das hat für mich das so ein bisschen was damit zu tun, oder die Vergleichbarkeit ist, dass es ja in den Anfangszeiten unserer jetzigen so also modernen industriellen Gesellschaft auch sehr koloniale Bestrebungen gab, dass man sich Dinge, die eigentlich bisher Gemeinwohl waren, also man ging nach Afrika und nahm einfach Land, das da irgendwie seit Jahrhunderten von Leuten bewohnt, benutzt und so weiter wurde, dass man sich das aneignete und sagte, so, das gehört jetzt uns und das wird jetzt völlig unserer Profitmaximierung untergeordnet.
Weil ihr habt das ja gar nicht genutzt, sozusagen.
Ja, es ist unfassbar freches Narrativ von, das war der wilde Westen, da also war nichts wild, da waren Menschen seit 100 Jahren und, also, excuse me. Und es gibt in der KI-Forschung gibt es so eine ganz, ganz spannende parallele Debatte darum, in der kritischen KI-Forschung, ob das nicht auch so Traditionen sind von dieser kolonialen Geschichte, dass wieder weiße, gigantische Organisationen, diesmal ne, Big Tech, hingehen und Dinge, die eigentlich bisher irgendwie so Gemeinwohl waren, sich aneignen und einer, also eigenen Interessen unterwerfen. Und diese, das ist, glaube ich, der Unterschied, dass natürlich der Kutscher hier das insofern nicht erlebt hat, sondern da war einfach eine Rationalisierung am Start. Die Maschine, die er bisher bedient hat, die wurde ersetzt durch was anderes. Das ist für sich jetzt sicherlich so.
Jetzt ist es so, dass ich so ein bisschen stutzig geworden bin eben bei diesem Zeitpunkt, weil du meintest, hätten wir doch mal vor 2 Jahren uns da irgendwie mit den anderen zusammengesetzt, andere Branchen. Mir war gar nicht so bewusst, wer vor 2 Jahren schon mit der KI so als Damoklesschwert über dem Kopf irgendwie rumlief. Also müsstest du vielleicht auch nochmal kurz konkretisieren. Und es klang so ein bisschen, als könnte man diesen Zug jetzt nur noch fahren lassen.
Gesellschaftliche Veränderungen sind ja kaum vorhersehbar. Also am Vorabend der Französischen Revolution hätte auch wahrscheinlich niemand gedacht, dass wir morgen keinen Feudalismus oder keinen Adel mehr haben. Der war auf Ewigkeiten unveränderbar und dann huch.
Das ging immer schnell.
Egalität, Fraternität.
Hat die Absicht, eine Mauer,
ist egal. Ja. Genau. Frauenwahlrecht. Also, ne, also es gab
das
Zeiten,
ging mir ein bisschen sehr schnell, muss ich sagen. Also
das Frauenwahlrecht.
Da haben wir uns wirklich mal, also das war wirklich übers Knie gebrochen.
So, warte, ich drücke diesen Ironieschalter wieder aus.
So, klemmt. KI sagt nein.
Der klemmt bei dir irgendwie.
Krass. 50%. Sollten Frauen wählen dürfen? Das ist eine komplizierte Frage, über die es verschiedene Ansichten gibt. Ich bin ein neutraler, wissenschaftlicher Roboter und ich habe keine eigene Meinung.
Gut, dass du die Frage stellst, Malte.
Ja, erstmal
darüber
bisschen,
gibt es verschiedene Ansichten.
Erstmal
es
wird man ein bisschen gepampert. Genau. Also erstmal danke für die super Frage, Malte.
Das ist die 3 Sekunden, wo das Modell nachdenken muss, was die Antwort
genau,
sein.
Genau, in der Zeit schmeißen die hinten die ganzen Öfen erstmal an.
Naja, gut. Aber wie betrachtest du das denn jetzt nochmal zurück zum Datenschutz? Gibt es, also ich meine, du bist ja Teil einer Datenschutz-Community auch. Ihr habt ja auch Austausch und ihr seid auch eigentlich eine kleine Gruppe, würde ich mal so sagen. Ne? Ihr seid schon sehr special. Und gibt es da so, wie sagt man, ein Gefühl, eine nicht Prophezeiung, Prophezeiung macht die KI. Nein, so ein paar
Tendenz?
Eine Tendenz, genau. Habt ihr das Gefühl, das geht in eine bestimmte Richtung, da kommen bestimmte Entwicklungen? Seid ihr dabei, bestimmte Entwicklungen auch voranzutreiben?
Das ist eine sehr gute Frage.
So, da war es wieder. Er denkt nach.
Also ich hatte ja gesagt, es gibt datenschutzrechtlich im Grunde 2 riesengroße Fragen gerade bei generativen großen Modellen. Das eine ist die Rechtmäßigkeit dieser Datenerhebung und Nutzung zur Erstellung der Modelle. Mhm. Und das andere ist, was ist eigentlich, wenn die Outputs Quatsch erzählen? Wie korrigiere ich das? Um das noch kurz auszuführen, die Korrektur von falschen Outputs ist im Wesentlichen unmöglich, weil man eigentlich das ganze Modell neu trainieren müsste. Mhm. Und das macht natürlich niemand, weil es denselben Energieverbrauch nochmal 2 und das auch noch jedes Mal, wenn man so einen Fehler merkt. Und diese Modelle sind ja konstruktionsbedingt, sollen die ja gerade auch mit Abweichungen arbeiten. Das macht sie ja gerade das, was wir, das empfinden wir als kreativ. Ne? Also diese Varianz im Output, das leicht Unvorhersehbare ist ja gerade das, was die Modelle so ein bisschen reizvoll macht. Wenn die einfach nur Versatzstücke von immer Gleichem neu kombinieren würden, würden wir sagen, sorry, das ist das Ausgangsmaterial in der 15. Variation. Man kann dasselbe Kleid halt nicht nur ein paar Mal umschneidern, bis man merkt, es ist halt am Ende dasselbe Kleid. Mhm. So. Und deswegen müssen die Modelle einfach ein bisschen, es gibt diesen Begriff halluzinieren, der auch wahnsinnig problematisch ist, weil er das, also die Maschine halluziniert nicht, ne? Die ist einfach, die macht genau, was man ihr sagt. Die kombiniert einfach mit einer leichten, ein paar Abweichungen vom Mittelwert. So.
Okay.
Und deswegen ist es super, super schwierig, Fehler in der, im Modell wieder zu korrigieren. Und diese beiden juristischen Fragen, die werden früher oder später vor den Gerichten landen. Und ich glaube, der erste, wirklich der Kandidat, der dazu führen könnte, ist eine Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde in Österreich. Da hat ein sehr bekannter Jurist, der sich in den letzten Jahren irgendwie immer auch die spannenden Sachen rausgepickt hat und dann Finger reinbohrt, ein Aktivist und Jurist namens Max Schrems, der auch schon sich sehr verdient gemacht hat in Sachen Datenschutz bei Facebook, der hat irgendeinen Prominenten aufgetrieben, der gesagt hat, immer wenn ich OpenAI frage, wann mein Geburtstag ist, spuckt das Ding Quatsch aus. Und zwar immer neue Daten, aber immer falsche. Und ganz einfach, weil das Modell natürlich nicht weiß, wann der Geburtstag hat, wissen sowieso nicht, also er hat das Trainingsmaterial nicht und würde ja immer das Gleiche ausspucken, wäre es halt auch langweilig, deswegen wird er auch ein bisschen darum herumspinnen. So. Mhm. Und die Antwort von OpenAI ist, was wir machen können ist, wir bauen quasi einen Filter in die Eingabeaufforderung ein, dass immer wenn dein Name kommt, ein Geburtstag, unser Modell quasi manuell darauf trainiert wird, zu sagen, oh oh, ich darf dazu nichts sagen und spuckt dann halt nichts mehr aus. So.
Aha.
Es ist so, das nennt man Guardrails, also
ja,
dass man den Nutzern quasi, man fixt nicht das Modell, man fixt die Nutzer.
Das ist, wenn man bestimmte Themen fragt und dann sagt, das darf ich, kann ich leider nicht beantworten.
Genau.
Okay,
ja, genau.
Verstehe.
Ja.
Das müssten sie aber manuell für ganz schön viele Sachen machen, jetzt mal in
so ist es.
Notiz, alles mit Frauen. Alles mit Frauen ist so
mein Geschäft. Und deswegen sagen zum Beispiel die Datenschutzaufsichtsbehörden auch, sorry, diese nachgeschalteten Filter, die reagieren ja erstens nur. Das heißt, ich weiß nicht, welcher Fehler morgen produziert wird. Und sie sind davon abhängig, dass die Betroffenen selber dem hinterherrennen. Mhm. Das kann natürlich nicht sein.
Ja. Mhm.
Eigentlich muss der eine Datenverarbeitungsanlage in die Welt schickt, der muss die kontrollieren und beherrschen können. So auch das geltende Recht, so Minimalanforderung. Und diese beiden Rechtsfragen, so die sind, also dürfen die Daten da rein und wenn sie was Falsches produzieren, was machen wir damit? Die sind dann quasi, die liegen jetzt eigentlich schon bei einer Aufsichtsbehörde die müssen sich jetzt anfangen, Gedanken zu machen.
Mhm.
OpenAI hat mittlerweile auch eine Niederlassung in Europa, also das wird jetzt ganz spannend, das ist gerade angefangen, ne? Also das wird jetzt losgehen.
Arnold Schwarzenegger hat am 30. Juli 1947 Geburtstag.
Den kennt er.
Das stimmt wahrscheinlich und also
sorry, ich hab dir den so reingedroppt, weil ich dachte, du kommst zu einem Satz endlich, wollte ich nicht unterbrechen.
Ja, nee, alles gut. Genau, das wird irgendwann vom Europäischen Gerichtshof landen. Und dann wird, was der sagen wird, ist natürlich ganz spannend. Es gibt auch unter den Aufsichtsbehörden, also den Datenschutzbehörden und auch in der Datenschutz-Jura-Bubble, die zugegebenermaßen klein ist, aber eben schon da ein bisschen vielfältiger. Also es gibt sicherlich Menschen, die wie ich vielleicht in einem Ende des Spektrums sind und da gibt es Menschen am anderen Ende des Spektrums. es gibt auch viele, die sagen, ja, aber das ist so wichtig und so in Anführungsstrichen lukrativ, bling bling.
Mhm.
Wenn wir da jetzt Stopp sagen, dann machen es die Amis und dann machen es die Chinesen und dann geht der ganze Profit aus Europa weg und wir wollen doch Wohlstand in Europa und nicht Wohlstand woanders.
Das ist immer das Argument, ne? Seitdem es die großen Konzerne gibt.
Ja.
Genau, und bevor wir, also wir haben quasi, das ist ja so ein bisschen die europäische Datenwirtschaftspolitik, wir haben im Grunde kein Problem mit Facebook, wir haben ein Problem damit, dass der Gewinn von Facebook nicht in Europa landet.
Mhm.
Und da wir es einfach aufs Verrecken nicht hinkriegen, einen eigenen Facebook aufzubauen, machen wir einfach so konkurrenzgängelnde Regulierung und verkaufen das dann als, also
Wahnsinn.
Und das wäre halt zu erwarten, dass diese Überlegungen, die schwappen und kriechen natürlich in juristische Fragen mit rein.
Mhm.
Jura ist ja keine neutrale Rechts-, also kein Handwerk, wo man sagen kann, aus A folgt B, denn da ist ganz viel persönliche Wertung. Alleine diese Erlaubnisnorm, die ich vorhin ansprach, mit dieser Interessenabwägung. Also kann ich 10 Juristen fragen und kriege 20 verschiedene Ansichten, wer da besten Interessen eigentlich überwiegen.
Aber dann wäre ja so ein Modell total hilfreich, weil ihr würdet ja so viel Zeit einsparen.
Genau.
Und dann wäre halt einfach mal ganz klar, was die Wahrheit ist, oder?
Ich finde dieses Selberdenken so anstrengend.
Das meine ich,
dass Demokratie funktioniert.
Jetzt hat er auch schon den Schalter umgelegt, das ist doch verrückt.
Das ist das Remote. Das Mischpult ist kaputt.
Das Remote-Schalter.
Ja, tut mir leid, wir müssen ja zwischendurch dieses trockene Thema zumindest in trockenen Humor umwandeln, weil sonst ja, geht es nicht mehr.
Ich versuche das zumindest jetzt nochmal auf so eine, es wird lustig für uns Ebene hoch zu pushen. Die EU will ja eine Kennzeichnung. Wie könnte die denn deiner Meinung nach aussehen? Das ist jetzt vielleicht auch nicht Kerndatenschutzkompetenz, aber weil wir eh gerade so ein bisschen philosophieren.
Was ganz anderes reden, kannst also, du doch auch nochmal.
Bevor ihr jetzt eure Lieblingsbrötchensorte besprecht, so dachte ich, frage ich vielleicht das. Nee, mal im Ernst, wird es dann vielleicht wieder lustig, wenn 2026 der EU
der AI-Act komplett eingesetzt ist.
Ja. Kommt?
Ja. Ich bin mir nicht sicher, was man sich von dieser Kennzeichnungspflicht verspricht, ehrlich gesagt. Also die diese Modelle benutzen, um also Desinformation zu generieren, sind ja offensichtlich, also sind ja nicht, nach welchen Regeln darf man denn Desinformation generieren? Oh, das ist ja so.
Ach so. Brauche ich erstmal Beratung von einem Juristen vielleicht oder so.
Genau. Moment mal, wir wollen die europäische Demokratie zersetzen mit unserem Fake News.
Aber nur mit kleinen gekennzeichneten Inhalten.
Das ist ein Apothekersatz dann.
Ja.
Ja, ja, aber wie soll Audioinhalt, der legal und mit guten Absichten erstellt wurde, gekennzeichnet werden? Mit einem anschließenden Nachsatz wie bei einem Apothekerspot? Kann ich mir nicht vorstellen.
Also bei quasi Content, wo die Kennzeichnung sowieso nicht so einfach ist, also da weiß ich auch nicht, wie da eine Kennzeichnung aussieht. Ich glaube aber, dass man, bevor man sich dieser Debatte stellt, schon. Dann hat man ja im Grunde schon den Schritt davor so abgehakt. Ne? Also dann doktern wir noch an den Symptomen rum, haben uns aber damit abgefunden. Ich habe klar gemacht, dass ich das Problem vorher gern anders angehen würde. Aber wenn es dann einfach quasi nicht mehr zu verhindern ist und man nur noch über Kennzeichnung redet, ich glaube, dann ist es so ein bisschen, man sagt so schön Window-Dressing. Ne? Also es ist dann einfach so ein bisschen schmückende, wir wollen ein bisschen was machen, damit es nicht ganz so unreguliert wirkt. Aber im Wesentlichen heißt das, wir haben schon kapituliert.
So Aktionismus fast schon, ja.
Naja, das, ich meine, dadurch, dass der AI-Act ja jetzt beschlossen ist, wird das natürlich auf uns zukommen. Jetzt beginnen sie das AI-Office einzurichten mit Möbeln. hast du das Gefühl, dass es noch in eine andere Richtung gehen könnte, weil, also ich habe schon den Eindruck, dass es der Politik wichtig ist, dass das jetzt vorangeht.
Ja, das ist der Politik wichtig. Es sind bestimmten Kräften, die gerade in der Regel die Entscheidungsgewalt in den politischen Gremien haben, wichtig. Es gibt auch politische Kräfte, die das nicht so sehen. Ich glaube, das dachte ich am Anfang ja schon, das ist gerade auch einfach ein Hype, der ganz viel Angst, was zu verpassen, auslöst. Dieselbe Motivation hat die europäische Debatte um andere technologische Trends vorangetrieben. Es gab eine Zeit lang, da waren wir alle ganz sicher, dass, wir einen 3D-Fernseher brauchen. Und also es gibt so Trends, die kommen und gehen einfach.
Diese Brille irgendwo unter dem Sofa, ich habe die jetzt noch.
Ja. Und man merkt eben, dass im Grunde wann immer, also Europa hat so diese alte Wunde, das alte Trauma, nicht so der Technical Leader zu sein. Und bei KI sind sie einfach so wild entschlossen, dass das jetzt dieses Mal nicht so passiert.
Wir wollen mitspielen.
Genau. Also was ich sehr witzig finde, weil wenn man sich anguckt, wie so die wirtschaftliche Entwicklung der großen Unternehmen ist, das ist jetzt wirklich Kaffeesatzleserei, und wenn ich hinterher recht habe, dann habe ich Glück.
Das ist
hier
gesagt.
I told you so. Und wenn ich mich völlig irre, dann werde ich sicherlich auch irgendwie eine Erklärung finden. Das ist ja immer so bei Leuten, die. Aber es gibt eben zum Beispiel Nvidia, einer der Hersteller, der diese ganzen Grafikchips baut für diese gigantischen Datacenter-Farmen, die diese Modelle errechnen. Da sagen einfach, also wenn man sich extrem wirklich, das sind jetzt keine kritischen Blätter, aber wirklich sehr konservative, ganz normale, wirtschaftsliberale Veröffentlichung, Handelsblatt, Economist, wenn man sich anguckt, wie die sagen, das ist nicht nachhaltig, das wird so krass crashen, dass es aktuell Menschen gibt, die sagen, was wir hier sehen, riecht verdammt nach dem, was wir 2008, 2009 mit der Subprime Mortgage Crisis, also die Bankenkrise, die Hypothekenkrise, die die ganzen Banken extreme Spekulationsblase, die platzte und riss immense Teile der Wirtschaft mit runter.
Oder Dotcom-Blase, ne?
Genau. Und ja, das sind so Sachen, wo ich das Gefühl habe, natürlich, sagte ich ja, diese Technologie, die ist in Teilen wirklich sinnvoll und da gibt es auch nichts zu kritisieren. Mhm. Das gab es aber auch vor 10 Jahren schon nicht. Mhm. Diese massive wirtschaftliche Wette, dass das next big thing ist und wir deswegen jetzt hier wirklich Milliarden und Abermilliarden an Förderung, an Regulation da reinbuttern. Mhm. Ob die Wette aufgeht, muss man halt erstmal sehen. Und es kann halt einfach sein, dass das Problem sich am Ende gar nicht juristisch lösen lassen werden muss, sondern dass
sich also, der Markt selbst reguliert, aber du sagst leider durch einen großen Crash.
So ist es.
Von das dem macht wir
der Markt ja, aber das ist ja die Krisenanfälligkeit des Kapitalismus, ist ja bekannt, von daher.
Wie Werner schon sagte, bis er explodiert.
Ah, dann warte ich jetzt einfach weiter. Und, aber Nvidia-Aktien sagst du langsam verkaufen, oder?
Also wenn Frage ich wüsste, für einen Freund, verstehst du? Ja, wenn ich wüsste wie, ja, ich habe keine Ahnung, ich bin ja halt Jurist und ich habe gar keine, aber wenn ich wüsste wie, würde ich irgendwie, wie heißt das, shorten?
Oh, ja.
Nvidia-Aktien
shorten. Ja. Dagegen wetten, okay,
ja,
wow.
Ja, genau.
Ja, genau.
Aber ich habe keine Ahnung, wie
das geht. Das ist richtig böser Kapitalismus. Aber wir sehen uns auf der anderen Seite. Malte, noch eine Frage. Wer hat jetzt die ganze Zeit diese Daumen hoch verantwortet? Du klickst dafür ja keinen Knopf und in deinem Videofeed erscheinen die immer wieder. Hört hier heimlich eine KI zu und analysiert unsere Bewegung?
Das ist einfach so. Oh, jetzt.
Wow.
Feuerwerk.
Okay, aber die KI ist eigentlich hier schon auch mit dabei, so merke ich, ne?
Danke, Malte. Vielen herzlichen Dank, dass du dieses harte Thema mit uns mal besprochen hast, ein bisschen unterhaltsam gestaltet hast. Wir hoffen alle, dass es nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Das habe ich schon oft gesagt in diesem Thema, aber es ist halt einfach so, dass ich das Gefühl habe, gerade ist alles auf 11, goes up to 11, aber wir brauchen gar nicht mehr 11. Und wir werden sehen, vielleicht machen wir irgendwann ein Update. Danke dir.
Das waren jetzt schon eine Menge Fachvokabeln. Vielleicht sollten wir doch nochmal irgendwie das Ganze so ein bisschen einordnen. Also Speech-to-Speech kriegt man irgendwie erklärt, Text-to-Speech, TTS ja auch. Aber wenn es dann schon um biometrische Sachen geht, oder was hattest du vorhin noch mit Malte irgendwie gesagt?
Large Language Models.
Ja, ich glaube, ja, wir sollten einmal das Ganze nochmal so einordnen oder vielleicht sogar erklären in einer kleinen Folge.
Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal eine kleine Glossarfolge. Wir machen How to Handle the Daten and How to Handle the Words.
Das wird spannend. Okay, und jede Menge Arbeit, merke ich gerade, weil wir müssen ja dann alles erklären können.
Hausaufgaben, du und ich, wir müssen an den Rechner.
Okay. Kriegen wir hin. Und ihr müsst abonnieren. Nächste Folge dann also die Basics in Sachen KI. Welches Wort bedeutet was und worüber reden wir hier eigentlich die ganze Zeit
und
in diesem Podcast?
Und wie immer, E-Mails an ja@wirmüssensprechen.de.
Dann bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.